Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute zu Gast mal wieder Enrico Melles von Lakestar und Peter Specht von Creandum. Und die beiden haben ein richtig schön kontroverses Gespräch abgeliefert, finde ich. Denn wir haben über ein Investment gesprochen von Peter, also von Creandum, in ein spanisches Fintech-Unternehmen. Und Enrico hat dazu eine eigene Meinung gehabt und daraus hat sich eine wundervolle Diskussion entfacht, finde ich. Das Schöne für euch, falls ihr Lust habt, in unseren Shownotes findet ihr einen Artikel zum Pitch-Deck des Unternehmens, über das wir sprechen. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr quasi mitlesen oder euch noch ein paar zusätzliche Informationen einholen zu dem Unternehmen, das Peter investiert hat. Aber alles weiter jetzt, wie gesagt, von Enrico Melles von Lakestar und Peter Specht von Creandum. Viel Spaß!
Heute zu Gast
Enrico Melles, ich bin Principal bei Lakestar. Lakestar ist ein Multistage-VC-Fund mit Sitz in Berlin, London und Zürich und wir investieren über alle Phasen hinweg in Startups aus allen möglichen Bereichen als Generalist.
Und? Peter Specht, General Partner von Creandum. Creandum ist ein Early Stage Venture Capital Fund. Wir investieren in Seed und Series A, haben Companies gebackt wie Spotify, Klarna, Trade Republic, iSettle und viele, viele mehr, sowohl auf der B2B als auch auf der B2C-Seite und investieren sowohl paneuropäisch als auch in den USA mit Offices in Stockholm, Berlin, London und San Francisco.
Investments und Exits.
Peter, Enrico, hi, freut mich.
Servus,
hi, Jan. Freut mich.
Ja, und wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, wir sprechen über ein Investment von Peter heute oder beziehungsweise von Creandum. Und wir sagen, Peter, ich übergebe dir mal, weil du hast gleich gesagt, ihr seid bei euch nach Verticals aufgeteilt und das hier ist offiziell kein Fintech.
Na, so ist es nicht. Wir hatten gerade drüber gesprochen, vielleicht als Hintergrund, wer sich eigentlich was bei einem VC-Fund anguckt. Und bei Creandum ist es so, wir haben zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist Vertical und das heißt, wenn was in deinem Expertisebereich liegt, das ist das Wichtigste. Und der zweite Bereich ist Geografie, dass auch eine Person sozusagen eine gewisse Geo covert oder halt in London wohnt oder in Deutschland und deshalb Sachen auch früher sieht. Und das aber eher auf einer, ich sag mal, auf einer Sourcing-Perspektive, dass wir da sicherstellen, dass wir die richtigen Sachen sehen. Und dann gucken wir intern sozusagen auf Vertical-Ebene, wer sind die richtigen Personen, das anzugucken. Und so kommt der Mix dann zusammen. Und hier haben wir eine Company, Creandum hat die Series A geleadet von Embat. Und es war eine 16 Millionen Dollar Series A. Embat ist based in Madrid und ist eine Software-Company, also Software und Fintech kombiniert. Kaufen quasi an die, ich sag mal, CFO-Suite, was auch ein Bereich ist, wo wir in der Vergangenheit schon mal was gemacht haben. Mit Abacum, die den FP&A-Bereich abdecken. Und haben da jetzt eben die Series A-Runde gemacht. Die Company wurde 2021 gegründet in Madrid von Tony Berger und Carlos Serrano und Thomas Gill. Tony und Carlos kennen sich aus ihrer Zeit bei JP Morgan, waren da über 5 beziehungsweise über 11 Jahre, kommen also aus der Banking-Welt und Thomas, sozusagen der Late Co-Founder, der war der CTO von Fintonic in LATAM. Company hatte davor schon eine Seed-Runde Grace gehabt von Samay Patta und for Founders and Venture Friends und hat jetzt eben die A-Runde gemacht. Genau, da pausiere ich jetzt erstmal.
Ja, cool. Und ich hatte Enrico im Vorfeld schon gefragt, so fürs Framing, Enrico, ob ihr in dem Space auch schon aktiv seid. Ne? Hast du gesagt, ihr schaut euch den an, ne?
Ja, genau. Wir schauen uns den sehr genau an. Mit Embat habe ich jetzt in diesem Fall nicht gesprochen, weil auch wir sind thematisch und geografisch aufgeteilt. Das der einzige Unterschied ist, ich habe so ein bisschen so eine Generalisten-Spezi-Rolle bei uns auf alle Early-Stage-Themen. Wir haben zwei Fonds bei Lakestar, einen Late-Stage, einen Early-Stage und bei dem Early-Stage bin ich eigentlich generalistisch bei allen Themen mit dabei und bin aber dann manchmal, wenn zum Beispiel ein Thema clearly Fintech ist, dann und das in diesem Fall war es das Spanien-Team, was zuerst dran war, da bin ich gar nicht immer involviert, sondern erst dann, wenn es sozusagen in die späteren Phasen geht. Hier im Fall Embat war der Deal auch schon durch und wir haben uns aber alle Competitor auch angeschaut, wir kennen den Space sehr, sehr gut und wir haben bisher noch nicht zugeschlagen, nein.
Ja, und ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, wir dürfen jetzt Peter nicht einfach so davonkommen lassen. Ne? Also der hat jetzt ein Investment mitgebracht, das, ich glaube, es gibt viele Gründe dafür, die kann jetzt Peter mal erläutern, dann können wir vielleicht nochmal gucken, ob es so ein, zwei Fragen gibt, die man stellen muss, die wahrscheinlich Peter sich auch gestellt hat und wahrscheinlich super Antworten hat.
Ja, genau.
Können wir so machen. Ich sehe schon, heute werde ich gegrillt.
Na, gegrillt nicht, aber ich glaube, also ich bin mal gespannt. Ja, fang du vielleicht erst nochmal an, weil das ist ja schon eine stattliche Series A und die ist auch relativ schnell nach der letzten Runde passiert, habe ich gesehen, ne?
Genau. Vielleicht zum Hintergrund erstmal, was macht Embat eigentlich, um da den Hörern einen Einstieg zu geben. Embat ist eine Treasury Management Software, das insbesondere Mid-Market und Lower Enterprise Segment Companies ermöglicht, Echtzeit-Sichtbarkeit zu haben auf alle Bankkonten hinweg, sowohl über Cashbestände als auch über Schulden. Und häufig sind das, sagen wir, auch komplexe Setups. Ich sag mal, Company ist aktiv in 7 verschiedenen Ländern und hat in jedem Land nochmal 3 Bankkonten und muss dann genau verstehen, sozusagen, wie ist eigentlich mein Echtzeit-Cash-Bestand und auch idealerweise noch eine Cashflow-Forecast davon. Da machen sie eben Bargeldfluss und Treasury-Prognosen und automatisierte Buchführung und Abstimmung mit den ERP-Systemen. Und eben, sie haben Direct Banking Integrations mit, also haben quasi Bank Connectivity based on Open Banking, als auch Direct Integrations, was einen gewissen Grad an Payment Automation ermöglicht. Und Embat ist eben im Mid-Market aktiv. Es gibt im Enterprise-Bereich, ich sag mal, 1, 2 Incumbents oder Legacy-Player wie ein Kyriba oder ein FIS. Und es gibt aber im Mid-Market-Bereich und ich sag mal auch im Enterprise-Segment sind die Player jetzt schon auch Player, die schon jetzt 20 Jahre im Markt zum Teil sind. Und da gibt es jetzt, glauben wir, die starke Opportunity, dort einen Category-Leader in dem Space zu bauen. Und bislang ist Embat dort eben auf einem sehr guten Track. Und ich kann gerne mal irgendwie durchführen, was so die 1, 2 Punkte sind, auf die wieder achten oder gucken, wenn wir dann so ein Investment machen.
Total gerne, ja.
Ja, also der Mix ist natürlich immer, dass du drauf guckst, dass du einen sehr guten Founder-Market-Fit auch hast. Und Tony und Carlos insbesondere kommen, sagen wir, mit kombiniert 15 Jahren Banking-Erfahrung, damit sehr viel, ich sag mal, Knowledge im Banking-Bereich und im Connectivity-Bereich auch heran. 2 super starke Gründer, die sehr gut harmonieren und zusammenpassen, kombiniert mit einem starken CTO, der in mehreren Startups sozusagen auch schon Erfahrung aufgebaut hatte. Damit ist das sozusagen unser Conviction Box auf das Team war da. Ich glaube, wenn man Enrico meinte, du hast nicht selber gesprochen, aber das Embat war bei mir so ein Fall. Als wir das Team gesprochen haben, hast du nach dem ersten Call wirklich gemerkt, dass das sehr, sehr starke Gründer sind oder zumindest Gründer, die das auf jeden Fall sehr gut pitchen können. Und das ist die Teamkomponente. Wir haben uns den Markt und sozusagen das Produktsegment angeguckt und mit sehr vielen CFOs gesprochen. Und Treasury ist einer der Top 3 Painpoints für CFOs im mittelständischen Unternehmen. Und ein Problem, was bei vielen vorhanden ist, ist, dass die großen Legacy-Player meistens zu teuer sind in der Implementation für die Mittelstandsunternehmen oder auch zu langsam sind. Und dann dauert sowas 6 Monate aufzusetzen und kostet erstmal einen 6-stelligen Betrag, um das zu machen. Und ist in dem Sinne noch ein bisschen zu Enterprise für den Mid-Market oder auch zu unflexibel und langsam. Ist ja eine Series A, da hat man glücklicherweise immer schon gute Zeichen von Product-Market-Fit und auch, ich sag mal, Zahlen, auf die man gucken kann. Kann ich natürlich in dem Sinne nicht alles scheren, aber was man sagen kann, ist, dass sie schon über 100 Kunden haben, dass der Umsatz sich vervielfacht hat im letzten Jahr. Team ist auch sozusagen gewachsen und hat sich verdoppelt, haben sehr starke Partnerschaften im ERP-Bereich auch aufgebaut. Und wir haben, sagen wir, sehr viel Zeit auf dem Markt verbracht und Enrico hat es ja schon angedeutet, es gibt auch ein paar Player, die sozusagen hier den Next-Gen-Treasury-Player bauen wollen oder Payment-Automation-Player bauen wollen. Da passen die am besten in unsere Produkthypothese rein und wir haben da ein überlegenes Produkt sozusagen im Markt gesehen und sind da zu Conviction gekommen.
Enrico, langt das als Munition?
Also ich will Peter nun wirklich nicht grillen, weil ich glaube, dass es ein sehr, sehr spannendes Investment ist. Ich von dem, was ich vom Team gehört habe, ich kann nur unterschreiben und ich kenne auch das Gefühl, wenn man ein Team trifft und man weiß einfach irgendwie, das passt, man will mit denen gerne arbeiten, die findet man herausragend. Das ist mir auch neulich passiert bei einem Investment, was wir zusammen gemacht haben, können wir glaube ich noch nicht verraten. Ah. Peter glaube ich nicht, können wir noch nicht. Aber ich kenne auf jeden Fall das Gefühl. Ich glaube, meine Frage bei dem ganzen Thema Cash Management, Treasury, CFO Stack ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Produkt ja eigentlich im Kern eine Sammlung von Integrationen um Daten zu sammeln, auf die man dann hoffentlich irgendwie Intelligenz bauen kann oder zumindest mal eine Improved Usability über das Chaos, was da wahrscheinlich in irgendwelchen Spreadsheet-Silos herrscht. Dementsprechend ist ja eigentlich wahrscheinlich für mich so der Landgrab-Moment der, wo man, indem man es schafft, irgendwie am schnellsten die wichtigsten Integrationen zu bauen und dann halt eben in Sales zu gehen und das zu closen. Was ich jetzt mich frage, ist, haben die eine vertikale Spezialisierung oder gibt's in irgendeiner Form ein homogenes Toolstack, in das die sich integrieren?
Also du mit wem du natürlich integrierst, sind wenn du halt auch irgendwie, ich sag mal, existierende Systeme hast oder sowas, darauf können die natürlich schon aufbauen. Aber haben die einen vertikalen Fokus? Nee, also wenn du jetzt sagen wir, ich weiß nicht, ob du auf die Kundengruppe anspielst, aber sie verkaufen quasi an die verschiedensten Kundengruppen. Und es gibt irgendwie ein, zwei Kundengruppen, die sind sie als erstes angegangen und das hat dann besonders gut funktioniert. Und dann gehst du zu Company 1 und verkaufst an die und dann gehst du ihrem Competitor und sagen, hey, wir haben die drei Companies in eurem Bereich schon geclosed. Ich glaube, ihr braucht das auch. Also das ganz normale Clustering im Sales-Prozess gab's, aber ansonsten ist das ein horizontales Play, was eigentlich für alle Mittelstandsunternehmen, die zumindest eine gewisse Komplexität im Treasury-Bereich haben, der passend.
Genau, ich glaube, der Grund oder woher meine Frage kam, war so ein bisschen, das Embed-Deck war ja bei Business Insider öffentlich einsehbar und ich habe mir so ein bisschen die Logos angeguckt und habe versucht, den gemeinsamen Nenner zu erkennen. Jetzt auf den ersten Blick, da sind auf jeden Fall ein paar irgendwie Startup oder zumindest Younger Company Logos dabei. Was ich bei vielen Fintechs immer so etwas beunruhigend finde, ist so ein bisschen, bauen die etwas nur für die Fintech-Bubble. Deswegen, ich glaube, vielleicht die Trennung Startup versus traditioneller SMI-Markt zum Beispiel oder mittelständischer Markt würde mich mal interessieren. Haben die auch Kunden im Bereich Manufacturing oder haben die genau nicht? Ich glaube, das fände ich mal spannend, weil ich verstehe, dass das horizontal ist in der Theorie, aber ich glaube, dass schon du zwischen verschiedenen Industrien auch unterschiedliche Toolstacks und Integrationen hast, die so vorherrschen.
Ja, absolut. Also wir haben es geclustert, als wir die Kunden analysiert haben, in zwei Sachen. Einmal die Tech-Scale-Ups und da haben sie von Mobility auf Marketplace auf Fintech-Companies etc. Und dann den Traditional Mid-Market, wo Sachen drin sind von Hospitality und Hotels und Ketten und immer Sachen im maritimen Bereich, also in eine Company im Data-Bereich, also sind sehr heterogen im Mittelstandmarkt da aufgestellt. Was ich aber absolut mit dir übereinstimme, ist eben dieser Punkt, dass man guckt bei so einem Investment, bauen die nur für Tech-Scale-Ups oder lösen die auch Probleme von den traditionellen Unternehmen? Weil häufig ist es ja so, wenn du nur an Tech-Scale-Ups verkaufst, kannst du ganz gut irgendwie, ich sag mal, von 0 auf 10 Millionen ERA wachsen.
Ja, genau.
Aber hast dann halt ein Problem, irgendwie auf die 100, 200, 300 zu kommen. Und ist was wir dann auch immer im SMB-Bereich immer genau reingucken, kannst du wirklich an Hinz und Kunst verkaufen, sage ich jetzt mal. Mein bestes Beispiel ist dann immer HR-Software, weil ich da mit einer Company arbeite. Jeder braucht HR-Software. Also so, das ist eine der ersten Sachen, die man digitalisiert. Und das ist so ein bisschen unsere These ja auch. Sobald du eine gewisse Komplexität hast im Treasury-Bereich und eine gewisse Größe erreicht hast, wirst du irgendwann effizientes Treasury-Management machen wollen.
Ist denn die Zielgruppe aber auch gleich offen wie im HR-Bereich? Also CFOs, du hast gesagt, ihr hattet Abacum oder so heißen sie, ne? Quasi mit der gleichen Zielgruppe bedient. Ich hätte jetzt hier so Agicap, ich weiß gar nicht, wie sie genau ausgesprochen werden, als Konkurrenten gesehen. Die haben, glaube ich, so 120 Millionen eingesammelt, habe ich gesehen. Aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Also da könnte ja auch sein, dass sie über eine bestimmte Schwelle nicht hinausgekommen sind. Sind CFOs da offen?
CFOs sind da absolut offen. Und man muss sich den Markt oder CFOs, ich sag mal Finance-Teams, ja, also es ist immer mehr darin. Aber man muss sich auch immer den genauen Markt sozusagen angucken, das Segment im Markt, das sie adressieren. Also zum Beispiel die Kollegen, die du gerade genannt hast, Agicap oder sowas, die sind schon auch sehr im kleineren SMI-Bereich unterwegs. Und ohne jetzt irgendwie den Fokus auch auf andere Player dort zu legen, aber wenn du ein Embed adressiert, ein anderes Marktsegment, wo du auch ein anderes Level an Komplexität und Sophistication in der Solution hast und auch andere Needs im Treasury-Bereich dann wirklich hast. Und daher ist Embed eher auf diesem Mid-Market und Upper-Mid-Market angesiedelt, also wo du auch zum Teil in schon kleinere Public Listed Companies reingehst und da brauchst du einen größeren Funktionsumfang, andere Funktionen, mehr Komplexität und eine andere Solution für.
Ich habe eine Frage und das weiß ich wirklich nicht, weil wie gesagt, ich bin bei uns nicht der Fintech-Experte. So etablierte Player wie ein Kyriba heißen die, glaube ich, richtig? Ja. Wie oft werden die denn so in Sales-Prozess verdrängt versus wie oft tritt ein Embat dann eher vor eine Company, die dann, naja, eher so Spreadsheet-Management betreibt?
Ja, also Kyriba ist eigentlich eher wirklich im Enterprise-Segment auch unterwegs. Das heißt, zum Großteil trifft ein Embat auf ein Problem ohne Lösung, sagen wir es mal so. Und hat häufig Pitches, wo sie nicht gegen Konkurrenten oder andere Player sozusagen pitchen. Aber wenn du, sag ich mal, auch mal Upmarket gehst, dann wird natürlich auch die Enterprise-Player mit evaluiert. Und das können dann so Systeme sein wie Kyriba oder Sage, XRT oder irgendwie sowas. Also wirklich die Incumbents in dem Bereich, ja.
Und dass die jetzt aus Madrid expandieren wollen, ich hatte gelesen, die kommen jetzt nach Deutschland, ne? Habe ich richtig verstanden, oder? Ist das ein schwieriger, also in diesem Segment ein schwieriger Weg? Agicap kommt, glaube ich, aus Frankreich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ist das quasi länderübergreifend, grenzübergreifend dann leicht oder ist das hinterher jedes Mal quasi komplettes Neuerschließen, weiß nicht, Partnerschaften neu aufbauen, andere Prozesse, andere vielleicht auch hinterher ERP oder Buchhaltungslogiken und so weiter?
Ach, ist eigentlich eine Frage, die wir beide beantworten können, aber mein Take dazu ist, also bei Embat im konkreten Fall ist halt, die expandieren jetzt genau nach Deutschland und auch UK und haben aber auch schon Kunden in den Ländern. Und irgendwann setzt halt dann mehr, wenn du da mehrere Kunden hast, einfach mehr Fokus drauf und mehr Ressourcen drauf. Musst dann mit den Partnern auch zusammenarbeiten. Auf der Produktebene ist das, sagen wir, mehr oder weniger das Gleiche. Das können die schon verkaufen. Aber du musst halt lokale Sales-Teams aufbauen, lokale Commercial-Teams aufbauen. Auf der Partnerships-Ebene hast du auch, ich sag mal, Synergien, weil die Partner-Player in vielen Ländern einfach auch dieselben sind, weil es europäische Player sind. Aber dann dort nochmal die lokalen Teams besser zu kennenzulernen und dort die richtigen, die lokalen Ansatz zu haben, das ist dann wichtig. Und da muss man dann Zeit und Ressourcen investieren.
Sag mal, ihr habt beide jetzt gerade, ihr wollt natürlich jetzt noch nicht über das Investment sprechen, was ihr jetzt scheinbar gemeinsam getätigt habt, ne? Aber ihr habt beide gerade gesagt, es gibt diesen Moment, wo man das Gefühl hat, dass man mit Gründern zusammenarbeiten möchte. Peter, du hast gerade gesagt, hier in dem Fall hast du es im ersten Call schon gemerkt, dass das ein starkes Team ist. Könnt ihr darüber noch was sagen? Das ist ja wahrscheinlich, da sind ja ein paar Learnings drin, auch für Gründer und Gründerinnen, die, sagen wir, vielleicht noch vor dem ersten Call oder generell mit VCs zu tun haben.
Mir fällt das sehr schwer, da Learnings für andere so ein bisschen rauszukochen, weil das hat viel zu tun mit, zum Beispiel, Peter hat ja gerade erzählt, der hat bei Abacum schon investiert, der kannte den Markt eh schon gut, der hatte sich da ein gutes Bild von gemacht, der wusste auch so ein bisschen, wo die Problempunkte sind, wo vielleicht noch eine Nische ist, in der etwas fehlt oder eine Company, wie er glaubt, halt erfolgreich sein könnte. Und dann hat er das Team gefunden und die glauben dann auch vielleicht das Gleiche. Die machen dann auch den Eindruck, als wäre da halt, wie Peter gerade gesagt hat, sehr, sehr guter Founder-Market-Fit oder Founder-Product-Fit. Und dann die dritte Ebene ist halt auch, man versteht sich halt einfach mit den Leuten gut. Ne? Ich habe das, glaube ich, schon mal hier im Podcast gesagt. Ich glaube, die Average-Beziehung von einem VC und seiner Portfolio-Company, wenn sie denn überlebt lang genug, hält auf jeden Fall länger als so die durchschnittliche deutsche Ehe. Man muss sich also auch einfach gut verstehen. Ne? Also ich glaube, das ist schon weiterhin ein menschliches Geschäft. Man sitzt da im Board und berät eben in sehr, sehr wichtigen Momenten der Firmenentwicklung. Auch man ist da so das Sounding Board, man ist Vertrauenspartner. Und dieser Klickmoment, der kommt oft schon sehr, sehr früh. Also ich habe den bei den meisten Investments, die ich gemacht habe, hatte ich den innerhalb der ersten Stunde. Also zumindest, dass ich mal wusste, ich könnte mit diesen Leuten ganz gut. Der kam auch mal später. Manchmal brauchst du ein bisschen, bis man aufwärmt oder das versteht. Die ersten beiden Punkte, also zum Beispiel Founder Market Fit oder sozusagen das Thema richtig durchstiegen zu haben oder sozusagen tief genug durchschaut zu haben, das kommt mal früher, mal später. Aber so dieser Fit-Moment, der ist meistens sehr früh, aber der ist halt genauso wie wenn ich mich in der Kneipe mit jemandem an den Tisch sitze und den dann auf Anhieb mal mag oder nicht. Ich glaube, das ist menschlich.
Ja, also ich glaube, es gibt so, ich sag mal, verschiedene Wellen, um auf Conviction zu kommen für ein Investment. Und meistens ist es so, dass man zu gewissen Zeitpunkt während der Due Diligence sehr excited ist. Auf der anderen Zeitpunkt hat man wieder Zweifel und Fragezeichen. Und der Job eines VCs ist ja leider häufig Nein zu sagen. Und deshalb geht man da meistens durch so verschiedene Phasen durch und dann hinterfragt man wieder ganz viele Sachen. Da muss man eben im C&A-Bereich entsprechend die Risiken abwägen. Und wenn man aber ein extrem starkes Gefühl hat bei den Gründern von Anfang an, hilft das natürlich einem auch dran zu glauben, dass sehr, sehr starke Gründer mit einem guten Founder-Market-Fit auch diese Probleme lösen können, wenn es schwierige sind. Und das ist, glaube ich, insbesondere Early Stage, woran man viel glaubt, ist, dass Gründer über die eigentlich viel zu vielen Fragezeichen, die es immer gibt, die richtigen Lösungen finden über die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Und Also als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe im Vorfeld jetzt hier, habe ich mich auch gefragt, Peter, du hast gerade von diesen verschiedenen Wellen gesprochen. Gibt es denn eigentlich muss es eine emotionale Bindung zwischen dem Investor, dem VC und dem Produkt hinterher geben? Also, weil ich fand das jetzt so vom Thema, also man sagt ja dann auch quasi automatisch, ich muss mich jetzt als VC damit jetzt die nächsten 7 Jahre beschäftigen. Ne? Also sortiert man da auch manchmal aus?
Ich würde sagen, idealerweise hat man natürlich schon Interesse auch in den Produkten, in die man als VC investiert, weil man sich eben damit beschäftigt und idealerweise auch viel damit beschäftigt und sich tief eingräbt und den Markt gut kennt. Ich glaube, ich würde das jetzt eher als ein Interesse und Curiosity beschreiben, als Emotion in dem Sinne. Aber ich glaube, das sollte man eigentlich schon haben für den Bereich, wo man investiert, ein starkes Interesse dafür. Bei uns war es so, wir haben tatsächlich an der Hypothese in dem Markt über längerem gearbeitet und uns den Markt seit längerem angeguckt, weil wir eben an die Opportunity und das Marktpotenzial da geglaubt haben und halt überlegt haben, was ist der richtige Ansatz, um da den größten Value abzuschöpfen und erfolgreich zu sein.
Jetzt haben wir hier einen starken VC, scheinbar einen riesengroßen Markt. Das trifft auf ein großes Problem. Ich frage mich gerade, was kann jetzt schiefgehen? Also kann das hinterher sein, dass die nicht schnell genug verkaufen, dass die Akzeptanz von dem Markt nicht groß genug ist, oder woran kann es liegen? Also falls es nicht klappen könnte, also was sind die Gefahren?
An all den Sachen.
Ja?
Ja, immer an all den Sachen. Also Go-to-Market ist eine Series A Company, da hast du gute Fortschritte gemacht im Scaling Go-to-Market. Aber man sagt ja immer so, bis Series A ist eigentlich so Proving Product Market Fit oder um die Series A rum, und ab Series A ist dann eher Scaling oder Proving Go-to-Market Fit und Scaling Go-to-Market, und das kommt auf jede Company hinzu, und häufig hast du dann aber auch noch Produktrisiken, insbesondere im Bereich Produktexpansion, was du über Zeit machst, ob da die Hypothesen entsprechend aufgehen.
Mhm. Im Gesellschaftskreis ist auch der Martin Blessing. Das ist ja so ein, sag mal, ich glaube, mehr Banking-Background geht gar nicht. Ne? Vater war, glaube ich, Bundesbankchef oder so. Und welche Rolle spielt so jemand dann noch in so einem Cap-Table, in so einer späteren? Also das ist ja dann ist ja schon raus aus Business Angel-Phase, ne?
Ja, aber es geht darum, wie kannst du eine Company sehr, sehr relevante, auch Series A, auch Business Angels vorstellen und auch mit in Runden reinbringen. Und Embat ist im Banking-Bereich unterwegs. Die bauen Payment Automation, die bauen Banking Connectivity. Und daher ist das, ich sag mal, Banking-Know-how und auch Fintech-Know-how extremst relevant. Und jemanden extremst renommierten und ich sag mal, einen sehr erfahrenen Mann in dieser Branche dabei zu haben, wie den Martin Blessing, ist natürlich extrem hilfreich. Aber ich meine, Enrico, wie stellst du denn, sagen wir mal, Angel-Runden normalerweise, wie denkst du darüber nach, was man da am besten zusammenstellt?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Rollen, die ein Angel spielen kann. Das eine ist der Sparringspartner, ne? Also es gibt einfach zum Beispiel Angel, das sind einfach grandiose Unternehmer, die haben sich bewiesen, haben eine Firma aufgebaut oder verkauft und wollen jetzt halt mit jungen Gründern arbeiten und denen unter die Arme greifen. Das kann ein guter Sparringspartner sein. Dann gibt's die Industriespezialisten, die können mit Netzwerk helfen, mit Kundenintros, auch mit Rat und Tat, ne? Selbst bei der, also noch in sehr frühen Phasen zur Produktfindung kann das helfen. Und dann gibt's auch nochmal abstraktere Themen, ne? Also gerade wir bei Lexa kümmern uns viel um regulatorischen Support, ne? Also wie manövriere ich da den europäischen Flickenteppich an Regulatorik richtig, und da gibt's auch Leute, die dabei besonders helfen können, die jetzt nicht typischerweise im Startup-Ökosystem rumlaufen. Und es gibt dann eben auch noch weitere Rollen, je nachdem, was die Firma kann. Da gibt es teilweise Leute, die helfen beim Design, ja, wenn, also je nachdem, was wichtig ist und wo das Founder-Team vielleicht auch Hilfe braucht, ne, also wo die vielleicht eine Schwäche haben oder wo die vielleicht auch irgendwie sagen, da würde jemand komplementär passen, den müssen wir aber jetzt nicht hiren oder irgendwie als Gründer dazu holen. Da kann ein Angel diesen Unterschied machen. Und Gott sei Dank gibt es mittlerweile in Europa nach einigen Jahrzehnten eben auch ein ausreichend reifes Ökosystem an diesen Angeln, die halt auch helfen können.
Ich sehe ja, wie sie es immer so ein bisschen als Schachspieler auch so aus der Distanz, ne, die so gegeneinander Schach spielen. Jetzt hatten wir hier den Fall, beide haben gesagt, sie gucken sich diesen Markt an, ne, und jetzt hat einer von euch beiden zuerst investiert. Enrico, was heißt das jetzt für euch? Ist dann jetzt dieser Markt quasi abgehakt und man muss zum nächsten gehen, oder guckt man jetzt nach der Lücke, wo man dann trotzdem noch durchstechen kann?
Na, Peter hat es mir doch jetzt erst richtig schmackhaft gemacht. Wir haben ja auch einen Growth Fund. Das heißt,
ja, ihr könnt ja auch miteinander, ne? Genau. Ach ja, genau. Das
ist ja fast, wir können miteinander, wir können, ja, das ist 3D-Schach.
Ja, Wahnsinn.
Okay. Ich muss ja immer schauen, dass die Companies und helfen, dass die hoffentlich dann sehr, sehr gut laufen, damit Enrico später ja sagt für die Growth-Sachen.
Ach, das heißt, das Investment, was ihr noch nicht verraten habt, ist genau so eine Konstellation?
Nee.
Sprechen wir mal anders drüber, aber ja.
Freue ich mich, wenn wir das hier im Podcast machen. Vielleicht beim nächsten Mal schon, ne? Schauen wir mal, ja. Cool, dann aber...
Ja, vielleicht noch nicht.
Vielleicht noch nicht.
Könnte noch was dauern, aber ach, ja.
Okay. Aber haben wir was Wichtiges vergessen jetzt hier zum Thema? Enrico, bist du deine ganzen Punkte losgeworden?
Ich bin fast alle meine Punkte losgeworden. Alles andere kann man ja nachliefern. Sonst, Peter, mach nochmal einen Aufruf an die deutschen CFOs, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also jeder, der Treasury Management als Painpoint hat, sollte sich auf jeden Fall bei MBAT melden oder auch gerne bei mir. Ich mache ein Intro.
Ich glaube, jeder, der die Lücke sieht, soll sich bei Enrico melden, ne?
Absolut.
Ja. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Cool, dann ganz lieben Dank euch beiden.
Grandios.
Danke, Jan.
Hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, Peter.
Ciao. Ciao, Jan.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Enrico Melles
und
Peter Specht
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.